Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche.
Und? Haben Sie Ihr Fahrrad schon wieder flott gemacht? Überlegen Sie vielleicht sogar, sich ein neues zu kaufen? Dann hätte ich eine gute Nachricht für Sie. Die Lager vieler Händler nämlich sind voll und so locken derzeit massenhaft Rabatte. Gut für uns Verbraucher, weniger gut für die Fahrradhändler. Und da stellt sich schon die Frage, warum sich das einer antut, der eigentlich gar nicht mehr arbeiten müsste. Weil er als Manager und Berater schon gutes Geld verdient hat. Mein heutiger Gast zum Beispiel, Robert Peschke, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Robert Peschke ist Chef von John Little Bikes. Das Unternehmen mit Sitz in Dresden betreibt so viele Läden wie kein anderer Fahrradhändler in der Republik. Etwa 70 Adressen, rund 400 Beschäftigte. Und ich bin Varinia Berner, Ressortleiterin bei der Wirtschaftswoche. Und ich freue mich auf das Gespräch, in dem es natürlich ums Fahrradfahren gehen soll, aber eben auch um die Frage, was sich in Sachen Management bei Aldi lernen lässt. Und ob es mehr Ossis an der Spitze der deutschen Wirtschaft braucht.
Ja, da haben wir ja gleich ganz viele spannende Themen miteinander. Ja, das ist ja eine unfassbare Breite, die wir hier diskutieren wollen.
Absolut, absolut. Und wir starten, wie in jedem Chefgespräch, mit dem ersten Eindruck.
Der erste Eindruck.
Ich habe mal bei meinem Kollegen Henrik Hielscher nachgefragt. Der blickt bei uns in der Vivo-Redaktion auf die Handelsbranche und hatte da eben auch mit Ihnen schon mehr als einmal zu tun. Hören wir mal, was er über Sie zu erzählen hatte.
Das erste Mal habe ich mit Robert Peschke vor mehr als 10 Jahren gesprochen. Damals habe ich für die Wirtschaftswoche an einem Artikel über Aldi gearbeitet, wo er einige Zeit Manager war. Der Beitrag erschien dann auch, alles war gut und erst im vergangenen Jahr stieß ich dann wieder auf Robert Peschke. Diesmal sollte es um den Fahrradhandel gehen und ehrlich gesagt konnte ich mit dem Namen Peschke nicht mehr ganz so viel anfangen. Aber mein Gesprächspartner wusste am Telefon sofort Bescheid und erinnerte sich auch an den Artikel über Aldi. Denn dieser Artikel, so sagte er mir jedenfalls, habe seine Karriere extrem beeinflusst. Und warum das so war, das muss er jetzt eigentlich am besten selbst erzählen.
Ja, das ist ja spannend, dass ich jetzt hier die Möglichkeit bekomme, das nochmal einzuordnen. Ja, es ist genauso gewesen. Wir haben damals den Artikel geschrieben. Ich habe den auch noch irgendwo bei mir abgespeichert. Da ging es so ein bisschen um die Frage Führung und Organisation, was bei der Firma Aldi Süd, das muss ich sagen, was ist dort anders als bei anderen Unternehmen? Und wir haben uns, wenn ich mich richtig erinnere, in Berlin getroffen. Und da ich an mein gesamtes Leben schon das Feedback bekomme, Robert, deine Kommunikation ist zu transparent, haben wir dort einfach sehr, sehr ausführlich und sehr lange über Führung und Organisation bei Aldi Süd gesprochen, was, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt doch besonders war. Es ist übrigens doch länger her als 10 Jahre. Es müsste 2012.
Ich habe nochmal reingeschaut. Tatsächlich ja. 2014, also ziemlich genau 10 Jahre.
14. Ah, okay, doch. Das passt
aber
dann, ja.
In der Tat, wir Journalisten tun uns ja schwer, mit Aldi ja. zu kommunizieren. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass mein Kollege da ganz dankbar war, dass da mal jemand Tacheles geredet hat. Was haben Sie ihm denn so verraten?
Also verraten habe ich nichts. Und Tacheles, würde ich sagen, habe ich auch nicht gesprochen. Sondern für mich persönlich war das halt eine Organisation, in der ich also unfassbar viel gelernt habe. Man lernt dort, ja, ich sag mal, das Handelsgeschäft von der Pike auf. Der Spruch ist vielleicht ein bisschen antiquiert, aber man kann das wirklich sagen über eine Filialzeit, die man selber absolvieren muss. Was mich damals sehr stark an meine Bundeswehr-Grundausbildung erinnerte. Man wird in so eine Organisation schon eingeführt mit einer sehr, sehr konsequenten, man könnte vielleicht auch sagen, disziplinierten Unternehmenskultur. Und da muss man sich als junger Mensch schon mal dran gewöhnen. Mein Lebenslauf und mein Charakter war jetzt nicht so ganz typisch Aldi-Management-like, weil ich würde sagen, dass sich dort in der Kultur eher Menschen ja, besser zurechtfinden, die etwas introvertierter sind vielleicht als ich und die auch vielleicht, ja, ich würde mal doch sagen, auch eher ökonomische Ziele haben, weil man natürlich in so einer Organisation, wenn man dort stromlinienförmig eine Karriere macht, ganz, ganz schnell mal eine Viertelmillion verdienen kann oder mehr, vielleicht schon mit Ende 20. Ich habe also ganz viele positive Dinge dieser Unternehmung zu verdanken. Ich habe Glück gehabt, dass ich ganz tolle Vorgesetzte hatte. Ich habe aber unfassbar viele Manager und auch Kollegen getroffen, von denen ich nicht so viel lernen konnte, weil ich vielleicht einfach charakterlich, menschlich, auch wissbegierig dann doch anders war mit meiner sehr ostdeutschen Vorerfahrung und vielleicht auch mit meinem Charakter als ehemaliger Leistungssportler, sodass es mir in der Organisation Aldi Süd nicht immer einfach gefallen ist, ohne anzuecken, dort durchzukommen. Und ich hatte halt einfach ganz tolle Vorgesetzte in meiner Regionalgesellschaft in Adelsdorf, die mich auch dann später bis hin im Ausland oder später als Prokurist immer unterstützt haben und geschützt haben, sodass ich eigentlich also unfassbar positiv über diese Zeit berichte. Und zwar nicht, weil die negativen Seiten verschwunden sind, die sind noch total da. Mit denen gehe ich jetzt nicht mehr so transparent um wie vielleicht noch vor 10 Jahren.
Mhm. Mein Kollege Henrik Hielsch hat es damals in seinem Artikel auf den Punkt gebracht, dass eben zu diesen Prinzipien, die letztlich auch den Erfolg von Aldi begründen, eine Leitlinie gehört, die da heißt: Freiräume schaffen, aber innerhalb einer exakt definierten Aufgabe und eben durch organisierten Prozessen. Das ist höchstwahrscheinlich das, was Sie eben mit ja, eher konservativer Kultur gemeint haben, oder? Also sehr, schon auch sehr hierarchisch.
Ja, das ist sicherlich hierarchisch geprägt, die gesamte Organisation. Und man muss sagen, es gibt eben dort schon über viele, viele, viele Jahre Führungs- und Organisationsgrundsätze, die also nach links und nach rechts ganz klar kulturelle Planken setzen. Und es gibt eine Stellenbeschreibung. In der Stellenbeschreibung ist alles niedergeschrieben, was man entscheiden und umsetzen darf. Und jetzt kommt es auch muss. Das heißt, was nicht funktioniert, ist, dass ich meine Stellenbeschreibung so auslege, dass ich immer meinen Kollegen oder meinen nächsthöheren Vorgesetzten frage, dass der mir bei einer Entscheidung möglichst die Entscheidungslast abnimmt. Es ist also ein Rahmen definiert, den ich auch als Führungskraft ausfüllen muss. Mhm. Und das ist schon sehr einzigartig. Man kann sich dort in dem Team besprechen, man kann sich Input holen. Aber für die Entscheidung zum Schluss, da zeichnet immer genau einer. Und das ist derjenige, der diese Entscheidung verantwortet. Und das ist das, was ich für mein ganzes Leben mitgenommen habe. Es ist also fantastisch, Dinge im Team zu erarbeiten. Es ist fantastisch, Feedback zu bekommen. Aber am Ende muss einer entscheiden. Und der die Entscheidung dann trifft, muss auch die Konsequenzen verantworten. Im positiven wie im negativen Sinne.
Hm. Das klingt tatsächlich jetzt fast so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Also überhaupt nicht so nach New Work, wie wir es halt bislang in vielen Unternehmen oder wie bislang viele Unternehmen sich auch bei Bewerbern positionieren. Was ist denn Ihr Eindruck, wenn Sie sich ein bisschen umschauen? Trauen sich Chefs heute zu selten zu entscheiden, so wie Sie es gerade beschrieben haben, dann eben dafür auch gerade zu stehen?
Na, grundsätzlich mag ich den Begriff Chefs nicht so. Das ist vielleicht ein persönlicher Fetisch von mir, ich finde es unmöglich, sich selber als Chef zu bezeichnen. Oder wenn jemand mich als Chef bezeichnet. Deswegen ärgern mich meine Mitarbeiter manchmal mit dem Begriff Chefchen, weil sie wissen, dass ich darauf relativ negativ referenziere. Ich will die Frage beantworten. Also wenn ich jetzt zurückschaue, die Erfahrungen, die ich mit der Firma Aldi Süd habe, sind halt auch 15, 16, 17, 18 Jahre lang her. Da wird es eine Menge Veränderung gegeben haben. Der Begriff New Work ist ebenfalls wie Chef ein Kunstbegriff, der halt unheimlich breit zu definieren ist. Wenn ich jetzt mal auf mich persönlich referenziere, als allerletzte, was ich im Moment mache, ist irgendwie eine Unternehmung zu bauen mit Lil Jon Bikes, die auf den Grundprinzipien von Aldi Süd basiert. Aber wenn ich mir das Portfolio an Managementmethoden anschaue, gibt es dort natürlich eine ganze Menge, die ich übernommen habe von der Firma Aldi Süd. Es gibt aber auch eine ganze Menge, die ich übernommen habe von meinen Auslandserfahrungen, die ich im Rahmen von Aldi Süd sammeln konnte. Da wurde völlig anders geführt, obwohl die gleichen Grundsätze herrschten, als das in Deutschland der Fall war. Und danach als Berater habe ich in all meinen Projekten, die ich gemacht habe, im In- und Ausland, überall Dinge ja aufnehmen können, die mich einfach persönlich überzeugt haben, zu sagen, das versuchst du jetzt und integrierst das zu Lil Jon Bikes.
Mhm.
Ob jetzt die Entscheidungsfähigkeit von anderen Führungskräften, Inhabern oder Unternehmern anders ist wie meine persönliche, das ist jetzt sehr stark spekulativ. Ich würde sagen, ja. Denn bei mir ist es so, dass ich sicherlich sehr, sehr konsequent und schnell Entscheidungen treffe, die jetzt nicht eine Unternehmung schnell zum Wanken bringen, weil dort für mich wahrscheinlich Geschwindigkeit vor Genauigkeit geht. Wenn es aber um wesentliche große Entscheidungen geht, da würde ich dann schon sehr stark differenzieren und mich sehr tief einarbeiten in bestimmte Dinge, um einfach nicht Entscheidungen zu treffen, die Unternehmung nachhaltig negativ beeinflussen. Das heißt, man muss das differenziert sehen. Ich würde meinen persönlichen Charakter nicht gerade als zögerlich beschreiben. Ich würde aber meinen persönlichen Charakter auch nicht beschreiben als jemand, der ungestüm irgendwelche nicht plausiblen Entscheidungen trifft. Man muss dort differenzieren. Und das ist vielleicht ein Punkt, den ich noch ergänzen kann zu Ihrer Frage. Ich lerne auf alle Fälle in meinen Netzwerken eher Unternehmerinnen und Unternehmer kennen, die starke Unsicherheiten haben. wenn es darum geht, zu entscheiden. Diese Unsicherheiten wurden mir sowohl in meiner Zeit als Offizier in der Bundeswehr als auch danach beim Aldi Süd dahingehend genommen, dass dort das Mantra relativ ähnlich ist. Keine Entscheidung ist auf alle Fälle schlechter als eine falsche. Und das versuche ich zu leben. Das heißt, auch mein Delegationsgrad ist relativ groß an meine Mitarbeiter. Allerdings, wenn dann durch diesen hohen Delegationsgrad, der sich jeder wünscht, wenn dann da Konsequenzen daraus entstehen, dann müssen wir halt auch offen über die Konsequenzen sprechen.
Das heißt, Aldi war auf alle Fälle, so viel haben wir schon mal festgehalten, eine prägende Station für Sie. Wie sind Sie denn eigentlich zu dem Unternehmen gekommen?
Aldi war nicht eine prägende Station für mich, sondern meine Vorgesetzten im Rahmen der Firma Aldi Süd. Das sind Menschen, das sind einzelne Individuen. Und dort habe ich Glück gehabt, dass ich dort sehr erfahrene Manager getroffen habe, die das Aldi-System so interpretiert haben, dass es mich langfristig geprägt hat. Mhm. Ich muss das so einordnen, weil es halt auch katastrophale Führungskräfte gibt bei der Firma Aldi Süd, die sich dort eben über eine hohe Absicherung und über möglichst wenig Auffallen über viele Jahre ein hohes Gehalt sichern. Und von denen habe ich garantiert nichts gelernt. Also ich habe Glück gehabt, ganz starke, sehr erfahrene, direkte Vorgesetzte zu haben. Ja, damals war das ja nicht so einfach, nach der Dotcom-Blase eine Beschäftigung zu finden, obwohl ich einen sehr guten Schulabschluss hatte, eine Promotion und auch insgesamt, würde ich sagen, sehr gute ja, Koordinaten hatte in meiner Karriere, habe ich eine ganz normale Bewerbung geschrieben und bin in einer Regionalgesellschaft abgelehnt worden, zum Glück im Nachhinein, und bin einfach von dem damaligen Geschäftsführer, der immer noch Geschäftsführer ist, Markus Steinbrenner, der übrigens einer von diesen fantastischen Vorgesetzten war, bin ich eingeladen worden, weil ich schon einen kleinen Ticken alt war. So beim Aldi war das ja am allerbesten, man ist irgendwie direkt nach dem Studium dahin. Ich hatte schon ein paar Vorerfahrungen, war also schon irgendwie 28 oder sowas. Hat mich eingeladen und ich habe den ganz normalen Bewerbungsprozess durchlaufen. Und ich würde mich selber als relativ diszipliniert beschreiben und auch leistungswillig. Und das hat irgendwie gepasst.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Und da zeigt sich einmal mehr, Sie sagten eben zum Glück, es ist eben auch eine Frage des Glücks, zum richtigen Zeitpunkt auf die richtigen Personen zu treffen. Sie sind in der Oberlausitz aufgewachsen und, so viel darf ich sagen, Jahrgang 1977, das heißt, Sie waren 12 Jahre alt, als die Mauer fiel. Welche Erinnerung haben Sie denn noch an diese wilden Wendejahre? Wie hat das, was Sie selbst erlebt haben, was Sie bei Ihren Eltern beobachtet haben, wie hat Sie das geprägt?
Ja, das hat mich total geprägt. Der eine oder andere wird sagen, na 12 Jahre, was bekommt man da schon mit? Ich habe den Vorteil oder Nachteil gehabt, dass ich ja auf eine Kinder- und Jugendsportschule gegangen bin, was damals im Leistungssport in meinem Alter das Höchste war, was man erreichen konnte, dass man, der Begriff dafür war, damals delegiert wurde zu einer Kinder- und Jugendsportschule in Cottbus. Ich selber komme eben von einem kleinen Dorf an der polnischen Grenze. Da gab es ein langes Auswahlverfahren dahin, was ich gar nicht als positiv darstellen möchte, weil das hat auch viele frühkindliche Verletzungen herbeigeführt, aber das basierte einfach auf Leistung. Ja? So, ich bin als Bahnsprinter, da fährt man so 3 Runden auf einer Radrennbahn, dann irgendwie 88 in Richtung Sportschule gekommen, das stand sogar in der Zeitung, also das war schon eher sehr, sehr positiv, nachdem ich mich dort in einem langen Auswahlverfahren durchgesetzt habe. Ja, und plötzlich ein Jahr später, bumm, kam die Wende. Und in dem ersten Jahr habe ich schon noch ganz stark kennengelernt, wie so, ja, man könnte fast sagen, ein totalitäres System in der DDR funktioniert. Ich war zwar ja ein junger Junge, kurz vor der Pubertät oder vielleicht am Anfang der Pubertät, aber das Wecken mit dem Kleiderbügel im Mülleimer um 6 Uhr morgens, die Kontrolle des Bettes, zweimal am Tag trainieren, Befohlener Mittagsschlaf, am Wochenende getrennt von den Eltern, weint mit blau gefrorenen Fingern auf dem Fahrrad. Das sind alles so Elemente, die ich mitnehmen konnte. Bis hin zu einer völligen Orientierungslosigkeit des gesamten Internates, weil die Sportschule DDR war ein in sich geschlossenes System in der Schranke. Es gab Bananen, es gab Adidas-Turnschuh. Plötzlich dann im Zuge der Wende erodierten, die Trainer gingen ins Ausland, mehr Geld zu verdienen. Die Erzieher, der eine war mal in der Stasi, der war dann weg. Die Lehrer erodierten. Also ich kam sozusagen von einer Eliteschule, die in sich selber implodierte, muss man sagen. Mhm. Die Schranke wurde geöffnet, man konnte raus, das war schön. Aber plötzlich konnten auch von draußen Leute rein. Und was ich immer wieder, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber betone, ist, 90, 91, 92, 93, 94 war geprägt durch Gewaltexzesse in Ostdeutschland. Das sind ganz viele Dinge, die gerade in den alten Bundesländern überhaupt gar nicht präsent sind. Das bedeutet, man ging damals in Diskotheken, da gab es Massenschlägereien und wenn man die Polizei angerufen hat, hieß es, wenn der erste Schuss kommt, dann kommen wir. Die brennenden Asylheime, die uns ja aus den Bildern noch bekannt sind, das waren Freizeitsportaktivitäten von Kindern und Jugendlichen, die einfach wie ihre Eltern die Bodenhaftung völlig verloren hatten. Und in so einem Umfeld bin ich groß geworden. Das heißt, ich komme aus einem doch sehr rauen Umfeld, bin aber in dem teilgeschützten Raum der Sportschule geblieben, habe dort mein Abitur gemacht, habe auch mehr oder weniger erfolgreich als Bahnsprinter, zumindest bis in den Juniorenbereich, dort im Leistungssport gearbeitet und habe dann eben festgestellt, dass das Leben dort und eine Karriere für mich im Radsport nicht der richtige Weg ist. Man muss sagen, damals war die Leistungsspitze in meiner Disziplin auch extrem eng. So dass ich eigentlich dann angefangen habe, 96, 97, mich über meine Zeit bei der Bundeswehr und später das Studium in München nachzusozialisieren. Mhm. Das bedeutet, die sehr, sehr harte Prägung, ich sag mal auch physisch durchsetzbar zu sein, Anfang der 90er, hilft mir, ja, entlang meiner Karriere und auch entlang der Entwicklung meiner Persönlichkeit in vielen Punkten, was jetzt Durchsetzungsstärke angeht und Disziplin, ist aber auch schon auch eine Bürde. Und diese Bürde, daran arbeite ich seit 20 Jahren mit verschiedenen Maßnahmen, egal ob Persönlichkeitsentwicklung, Weiterbildung, Visualisierung, Auslandsaufenthalte, um alle diese positiven Dinge der Jugend, die doch ziemlich rough sind, so zu erweitern, dass man kompatibel ist, dass man in der Marktwirtschaft und auch in einem internationalen Umfeld sich so bewegen kann, dass man eben nicht, wie es vielleicht mein Vorgesetzter vom Aldi zu mir sagte, als ostdeutscher Hooligan wahrgenommen wird, sondern vielleicht als jemand, der große Stärken hat und sein ganzes Leben an seinen Schwächen auch versucht zu arbeiten.
Hm. Das, was Sie auch gerade so beschrieben haben, dieses implodierende System oder auch ja, die Nicht-Existenz von gewissen staatlichen Autoritäten, wie beispielsweise einer Polizei, das erzählen ja durchaus auch andere Menschen, die eben diese prägenden Jahre in ihrer Jugend erlebt haben, diesen Wegfall von Autorität. Glauben Sie, dass das auch dazu geführt hat, dass Sie heute anders mit Autorität umgehen, sie vielleicht stärker hinterfragen? Ich muss jetzt gerade an das denken, was Sie aus Ihrer Aldi-Zeit berichtet haben, dass Sie da manche verwundert angeschaut haben, weil sie mal eine Frage gestellt haben und weil sie eben jetzt ein Basta vielleicht nicht einfach hingenommen haben.
Also das wird so sein. Ich will es auf alle Fälle nicht dahingehend romantisieren, dass ich der Meinung wäre, der Ostdeutsche, der hat irgendwie die Schnauze voll von Autoritäten und ist deshalb derjenige, der das Volk vertritt und offen seine Meinung vertritt. Da möchte ich bitte nicht in dieses
so meinte ich es auch gar nicht, um Gottes Willen. Nee.
Ich für mich habe das anders. Ich habe ein Bild für mich selber entwickelt, mit dem ich schmunzelt ganz gut klarkomme. Ich habe mir den Ball schon immer weit nach vorne gelegt. Und ich muss einfach so hart arbeiten, dass ich ihn auch erreiche, weil ansonsten wäre ich als Spinner wahrgenommen. So, das ist egal, ob ich irgendwann mal angekündigt habe, ich werde eine Promotion machen. Ich habe irgendwann mal angekündigt, ich brauche kein Englisch lernen, weil ich werde ein Sekretariat haben. Zum 10-jährigen Klassentreffen hat mich die Englischlehrerin gefragt, und haben Sie jetzt Ihre Sekretärin? Und ich habe gesagt, ja, ich habe 6. Ja, ich habe ein ganzes Sekretariat mit 6 und eine davon kann Russisch und eine davon kann auch Englisch. Das ist sicherlich ein Punkt, der mich dort stark geprägt hat. Ja, ich will das mal positiv ausdrücken für mich. Ich setze mir Ziele, ich versuche, die diszipliniert zu erreichen. Und was mir ganz wichtig ist, das ist kennzeichnend für meine Persönlichkeit, ich versuche mich nicht ökonomisch abhängig zu machen von Investments, die ich selber tätige, die mich lange in eine Fahrtabhängigkeit drücken. Und ich versuche mich emotional nicht abhängig zu machen. Wie kann man das erreichen? Indem man einfach sehr viel in Bildung investiert. Das habe ich nachweislich getan. Durch ein MBA, durch eine Promotion. Indem man in seinen Lebenslauf investiert und sagt, ich versuche in verschiedenen beruflichen Stationen breite Anknüpfungspunkte zu schaffen, sodass ich persönlich Lösungskompetenzen erarbeite, dass egal in welcher Situation mir irgendjemand sagt, Robert, du bist hier nicht gut genug oder da nicht gut genug oder das ist das Richtige, dass ich zu jeder Zeit sagen kann, okay, super, ist in Ordnung. So, das heißt, ich habe mich im Gegensatz zu vielen anderen Aldi-Managern nicht abhängig gemacht, indem ich irgendwie 2 Millionen auf Kredit aufgenommen habe und gesagt habe, ich baue mir ein Haus. Ich habe mich auch nicht abhängig gemacht, indem ich gesagt habe, ich heirate mit 25 und mache eine Horde Kinder. Das habe ich alles für mich nicht getan. Und vielleicht war das sogar auch eine Reaktion auf mich persönlich, weil ich gesehen habe, wie von einem Tag auf den anderen sich Lebensumstände verändern können, wo bestimmte Fahrtabhängigkeiten einfach dazu führen, dass man nicht mehr frei entscheiden kann. Ich möchte das aber nicht so überbordend darstellen, dass ich jetzt der ganz große Freidenker bin. Aber was ist mir wichtig? Meine psychosoziale und ökonomische Situation halte ich so, dass sie jederzeit beherrschbar ist. Wenn morgen jemand zu mir sagt, Robert, du bist hier nicht mehr gut genug, ist total in Ordnung. Ich sitze hier gerade in meinem Wochenendhäuschen, Tiny-Häuschen, 27 Quadratmeter. Ich bin hier total happy, es reicht mir. Ja, es gibt einen Badesee, ich kann hier um die Ecke baden gehen. Es würde auch reichen. Sie haben das aus meiner Sicht auch so komisch anmoderiert, indem Sie gesagt haben, der muss gar nicht mehr arbeiten. Wahrscheinlich wäre das so, aber das ist jetzt nichts, mit dem ich kokettieren würde. Ich muss nicht mehr arbeiten gehen, weil ich ganz zeitig gelernt habe, auch ein bisschen vom Aldi, ja, die Kosten folgen den Umsätzen. Anders als ein Startup, dann versuche ich erstmal Umsatz zu machen, Kosten sind egal. Ich denke, dass ich sowohl im privaten als auch im dienstlichen, geschäftlichen da anders drauf schaue. Und wenn hier alles implodiert um mich rum, hätte ich hoffentlich die psychosoziale und ökonomische Freiheit zu sagen, okay, ich mache was anderes. Oder ich mache gar nichts. Das ist nicht mein Ziel, überhaupt gar nicht. Ich versuche damit auch nicht zu kokettieren, aber das gibt mir eine gewissere innere Freiheit und ich bin jetzt ja auch auf dem Weg, 50 zu werden. Ich schaue mit ganz großem Kopfschütteln auf mein Umfeld, wo große Autos, große Häuser, große Abhängigkeiten, große Familien, ja, die Menschen dazu bewegt, dass sie eben nicht mehr in der Schocksituation frei entscheiden können. Mhm.
Dann, wenn es das große Haus und das große Auto nicht ist, dann stelle ich die Frage, warum arbeiten Sie dann? Warum haben Sie entschieden, eben sich nicht mit dem Baggersee allein zu begnügen?
Ja, also ein wesentlicher Teil der geistigen Freiheit ist ja, dass ich jahrelang gearbeitet habe. Ja, man muss sich ja diese Situation sowohl im CV erstmal arbeiten, zu sagen, okay, ich sammle Erfahrungen im In- und Ausland, ich mache mich selbstständig als Berater. Ich versuche als Vertriebler selber eine Vertriebsstärke zu entwickeln, dass ich mir, egal ob es ein Arbeitsplatz ist oder eine Frau oder ein Projekt, ich schaffe mir immer was zu akquirieren. Ja, das soll sich nicht despektierlich anhören, aber für mich sind das abstrahiert Vertriebsprozesse. Mhm. Ich bin also in der Lage, mich selber zu aktivieren, ein Ziel zu setzen und das zu erreichen, so in verschiedenen Kontexten. Das muss man sich natürlich erarbeiten. So bin ich ja nicht mit 18 auf die Welt gekommen oder mit 16 schon gar nicht. Da hatte ich irgendwie, ich fahre 3 Runden, bin der Erste im Ziel. Das war da mein Thema. Und das Thema, jetzt nicht irgendwie sich eine 3. Rolex zu kaufen, das muss man sich auch erarbeiten. Da muss ich sagen, war ich mit Sicherheit mit Ende 20 auch in einem anderen, ja, geistigen Zustand, als ich das jetzt bin. Und das Thema festzustellen, dass, ich sag mal, ein Spaziergang durch die Lausitz also mindestens genauso schön ist wie die Malediven. Das muss man sich auch erarbeiten, weil ich war auf den Malediven, ich fliege definitiv nie wieder hin. Ja, also außer meine Partnerin würde sagen, sie muss dahin, dann fliege ich natürlich hin. Aber ich persönlich würde auch nie wieder nach Australien fliegen. War schön, ich war da, aber ich würde nicht auf die Idee kommen, das nochmal zu machen. Gibt aber trotzdem Urlaubsziele, die ich noch sehen will, das ist gar keine Frage. Aber wenn das nicht passiert, dann ist ja trotzdem mein Leben schön. Und ich habe gestern tatsächlich den 93. Geburtstag gefeiert mit meiner Oma. Und ich war dort mit fast 50, mit Abstand der Jüngste am Tisch. Und ich konnte halt sehen, wie man sehr, sehr alt, sehr glücklich und sehr zufrieden werden kann in dem Kontext hier, den wahrscheinlich viele Menschen langweilen würden. Aber das funktioniert, wenn die innere Einstellung da ist, A, und das Auge trainiert ist, zu sehen, dass ein Rotkehlchen Ende März, also mindestens genauso schön ist wie der Condor über dem Death Valley.
Chefsache.
Unsere Gäste im Chefgespräch haben immer einen Gegenstand dabei aus ihrem Alltag, der ihnen besonders viel bedeutet. Was haben Sie uns denn mitgebracht?
Also was ich mitgebracht habe, ist mein Handy. Ich bin vermutlich nicht der Erste, der das mitbringt.
Doch, sind Sie.
Es bedeutet, sind Sie. Ah, oh, das ist ja schön. Es bedeutet mir nicht so viel, dass ich sage, ich bin dort irgendwie abhängig von Social Media. Aber es bedeutet mir dahingehend viel, weil ich reflektiere, wie ich vor 20 Jahren angefangen habe, als Manager zu arbeiten. Und zwar also mit einem nicht smarten Handy und mit Fax. Und wenn ich sehe, was ich jetzt dank dem Smartphone und dank moderner Methoden, was ich leisten kann, also sowohl in Bezug im Beruflichen als auch im Privaten, da muss ich sagen, spielt einfach das Handy eine übergeordnete tolle Rolle in meinem Leben.
Ja, und dann lassen Sie uns noch mal ein bisschen genauer über das Geschäft sprechen, in dem Sie derzeit unterwegs sind, den Fahrradhandel. Sie haben es eben schon erzählt, in Ihrer Jugend waren Sie im Bahnradsprint unterwegs. Wann steigen Sie denn heute noch selbst aufs Rad? Zu welchen Gelegenheiten? Wie oft? Auf was für ein Rad?
Also ein Teil des Bahnsprintes ist ja der Kraftraum oder heutzutage würde man sagen das Fitnessstudio. Das ist mir deutlich stärker erhalten geblieben. Also ich bin noch sehr konsequent. Ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf, wirklich fast jeden Morgen und bin eine Stunde bei mir in meinem, ich hab ja doch noch ein Haus in Dresden, was ein bisschen größer ist als 27 Quadratmeter. Da habe ich im Keller auch eine sehr, sehr gut eingerichtetes Fitnessstudio oder eine Hebebühne, wo ich schon noch relativ stark Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken mache, die drei Grundübungen im Kraft-Dreikampf. Das heißt, das Fahrrad ist bei mir in die sekundäre Rolle gerutscht und ich fahre natürlich ein E-Mountainbike, weil durch meine Aktivitäten im Kraftraum wiege ich doch deutlich über 100 Kilo. Ja, ich fahre jetzt im Moment in Cannondale. IMTB war damit am Samstag wieder in Polen und in Tschechien Trails fahren. Ich bin also noch relativ aktiv im Bergabfahren. Berghoch brauche ich ein bisschen E-Unterstützung. Und bin, man könnte vielleicht sagen, irgendwie ein bisschen Mountainbike-Enduro oder ein bisschen Downhill, so in dieser Mischung, was man sich halt mit Ende 40 noch so zutraut. Was ich furchtbar gerne auf dem Fahrrad mache, ist, ich habe noch ein Häuschen in den Karpaten, wirklich ein Häuschen. Ja, also nicht, dass wir jetzt das ganze Märchen von, der ist gar nicht ökonomisch motiviert, dass wir das jetzt kaputt machen. Das Märchen soll schon bestehen bleiben. Habe dort noch ein Häuschen direkt am Fuß der Karpaten und dort E-Mountainbike in den Karpaten fahren, wo halt wirklich, wo man über Stunden keine Menschen trifft, wo es halt auch sehr wenig Trails gibt, die irgendwie von Menschenhand gemacht sind. Das liebe ich immer noch auf dem Fahrrad, weil das ist Freiheit und das ist Natur, das Abenteuer. Es ist auch ein bisschen Wildnis. Das mag ich sehr.
Das ist ganz interessant, weil in meinem Freundeskreis, so 2-3 Jahre jünger als Sie, gab es hitzige Debatten, als sich die Ersten ein E-Bike angeschafft haben. Das galt ja lange eben so als so Rentnerding. Ja, das war dann so das Eingeständnis, oh Gott, jetzt sind wir alt, jetzt kaufen wir uns ein E-Bike. Das gilt aber nicht mehr, oder?
Also ich versuche in meinem gesamten Leben zu versuchen, mehr als 1 und 0 an Kategorien zuzulassen. Ja, ich versuche das mal ganz professionell auszudrücken.
Ja, hilft durch die komplizierte Welt zu kommen.
Also die Sünde, das hilft. Ja, zwei Schubladen machen das Leben einfach, beschreiben aber nicht immer die Realität, um eine richtige Absolut. Entscheidung zu treffen. Also die Syntax, wenn E-Bike, dann Rentner, so habe ich noch nie auf das Thema geschaut, sondern ich würde das eher so beschreiben, dass ich diese Debatte einfach abgrundtief hasse, weil die ist total völlig sinnfrei, diese Debatte. Es sind zwei Fortbewegungsmittel, die überhaupt gar nicht mit meinem Alter korrespondieren. Es gibt sicherlich E-Bikes, die wie bei meiner Oma, die ist bis 88 E-Bike gefahren. Das war eine tolle Lösung, dass sie die letzten 5 Jahre, also von 83 bis 88, konnte die nur noch zur Physiotherapie mit dem E-Bike fahren. Mhm. Toll. Mhm. Ja, so. Ich persönlich würde überhaupt gar nicht mehr Mountainbike fahren können im Hochgebirge, ja, wenn sie bis 2.500 Meter hochfahren in einem Karpatenlandschaft ohne E-Unterstützung, würde aufgrund meiner anderen Sportart, die ich extrem gerne betreibe, das würde überhaupt gar nicht mehr funktionieren oder ich bräuchte Wochen. So, deswegen, jetzt bin ich auch nicht mehr jung, aber ist das für mich eine tolle Lösung. Und jetzt will ich mal eine Brücke schlagen. Ich nehme auf diese Touren durch die Karpaten auch meinen Sohn mit. Der ist ein fantastischer Mountainbiker für sein Alter, ist 10 Jahre viel besser als der Papa jemals gewesen, ist jetzt schon. Aber der kann definitiv nicht 100 oder 120 Kilometer Touren machen durch die Karpaten. Vielleicht könnte er es in diesem Jahr schon, aber mit 7 oder mit 6 konnte er es nicht. Und deswegen gab es ein E-Bike, sodass er mit mir mitfahren konnte. Also, wenn man sich mit dem Produkt auseinandersetzt und nicht mit irgendwelchen Stereotypen, Sie merken auch, bei mir kommt das eine gewisse Grundaggression in die Diskussion.
Wenn man sich also
tatsächlich damit auseinandersetzt, dann merkt man einfach, also welchen Schwachsinn dort Leute erzählen, die irgendwie meinen, sie müssten einen E-Bike-Fahrer in irgendeine Schublade stecken. Es gibt also allerlei Produkte. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie waren jahrelang Leistungssportler im Radsport, auf der Straße, sind jahrelang 200, 250 Kilometer gefahren zum Trainieren und haben plötzlich ein Knorpelproblem im Knie und müssen einfach aus dieser Intensität aussteigen. Und dann wäre jetzt ein E-Rennrad für eine hochsportliche Person, die gerade 21 Jahre ist, die einfach nur Knorpelschaden hat, eine ganz tolle Lösung. Und der wäre definitiv wahrscheinlich immer noch besser als 90% aller Hobby-Rennradler. Ich muss noch was hinterher schießen. Sorry, dass ich das so weit aushole. Wenn ich 48-jährige Dick Wenze auf ihrem 7.000 € Rennrad sehe, mit einer Laktatbirne, das bedeutet ein roter Kopf in der Fachsprache, die dann mit 170 oder 160 Puls sich irgendwo Hügel hochquälen. Das ist hochgradig gesundheitsgefährdend. Wenn ich mich mit denen dann später darüber auseinandersetzen muss, wie toll es denn ist, Rennrad zu fahren und wie defizitär ich bin, dass ich ja ein E-Mountainbike fahre, da muss ich manchmal sagen, da komme ich mir vor wie im Schmierentheater. Letzter Punkt. Vor 4 Jahren am Ochsenkopf im Fichtelgebirge fahre ich mit meinem IMTB einen Trail hoch und werde überholt von einer Gondel, wo Leute mich anschreien aus der Gondel mit Bio-Mountainbikes, sitzen in der Gondel. Ja, wenn ich eh hätte, könnte ich auch hochfahren. So, das heißt, also ich habe selber Erfahrungen sozusagen, wie so verschiedene Menschen damit umgehen. Ich habe das jetzt hier ein bisschen mal ausgeholt zu dem Thema. Persönlich ist mir das eigentlich wurscht, wie die Leute drauf gucken.
Okay, aber Sie haben jetzt schon quasi auch die Bandbreite der Kunden ganz gut skizziert, die eben ja in die Läden kommen und sich nach einem E-Bike erkundigen. Der Markt gibt Ihnen ja recht. Elektroantrieb ist auch in der Fahrradbranche sicherlich ein Treiber. Aber ein anderer Treiber war Corona und nach dem Corona-Boom, ich habe es eingangs auch erwähnt, gab es dann eben doch einen jenen Einbruch. Jetzt sind die Lager bei vielen Fahrradhändlern voll. Deswegen, ganz ehrlich, wie viel Spaß macht das Geschäft gerade, der Fahrradhandel?
Ja, man muss das differenziert betrachten. Also wir haben nicht ein einziges Fahrrad zu viel. Wir sind knapp 2 Millionen unter unserem Planwarenbestand, weil ich diese Themen im letzten Jahr mit einem ganz tollen Team, muss man sagen, anders gelöst habe. Punkt 1, Punkt 2. Ich bin, ich sag mal, grundständiger Volkswirt. Ich habe nicht eine Planung abgegeben, dass ich irgendwie von 50% oder 100% Marktwachstum über 3 Jahre ausgehe. Ein Problem in unserer Branche, ich traue mir das ja als Einzigster offen auszusprechen, ist ja eine total unterdurchschnittlicher Akademisierungsgrad. Das bedeutet nicht, dass ein Akademiker immer besser ist als ein Nicht-Akademiker, das ist nicht die Aussage, aber wir haben einfach sehr, sehr wenig akademisches Know-how. Viele Leute wissen nicht, was Working Capital ist, haben gar keine Ahnung über Liquiditätsmanagement, verwechseln das mit Kontostand. Gerade auf der Händlerseite, aber auch auf der Industrieseite, ja, ist unsere Branche einfach hat noch viel Potenzial, um sich besser aufzustellen. Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, wie macht es im Moment Spaß? Es würde total Spaß machen, glaube ich, wenn die makroökonomische Situation eine andere wäre. Damit will ich jetzt nicht alles irgendwie in eine politische Richtung schieben. Das wäre mir auch zu einfach. Aber der wesentliche Punkt im Moment ist schon eine Kaufzurückhaltung insgesamt. Beim Fahrrad und beim E-Bike schlägt das nicht so durch. Das heißt, der Absatz funktioniert, aber durch die Überbestände, die zum Teil im Markt sind. Die Aussage ist nämlich im Detail da wieder völlig falsch. Es gibt bestimmte Produkte, die sind jetzt total knapp. Und wenn wir gleich in die Zukunft gucken, was ich noch einen Satz mache, dann werden wir sehen, dass unsere Branche in diesem Jahr wahrscheinlich das dritte Mal eine Rolle rückwärts machen wird, wieder zur Knappheit. Es macht nicht jeden Tag Spaß. Aber wer sagt denn auch, dass was jeden Tag Spaß machen muss? Also meinen Sie vielleicht, wenn andere Menschen in die Disco gehen, Und man ist selber auf einer Sportschule und muss Sonntag früh um 7 Uhr aufs Rad steigen und Sonntagnachmittag irgendwie um 15 Uhr am Kraftraum sein. Und man geht deswegen irgendwie Samstagabend oder Sonntagmorgen um 1 Uhr nach Hause oder vielleicht um 12 Uhr aus der Disco nach Hause. Meinen Sie, das hat über Jahre Spaß gemacht? Hat überhaupt nicht Spaß gemacht. Aber das Ziel zu erreichen, zu sagen, ich fahre in meinem Fall dann irgendwann mal unter 11 Sekunden die 200 Meter fliegend oder so, ja, also man hat dann individuelle Ziele. Das ist ja das Tolle. Das heißt, nein, es macht nicht jeden Tag Spaß, im Moment im Fahrradbusiness zu arbeiten. Mein Ziel ist es aber auch nicht, jeden Tag Spaß zu haben. Wir werden in diesem Jahr eine Rolle rückwärts erleben. Es wird einzelne Produkte sind schon knapp. Es werden auch durch die mangelnden Vorordern definitiv im Laufe des Jahres wird es wieder eine Knappheit geben. Das heißt, wir schaffen es gar nicht richtig, aus dem Schweine-Schweinebauchzyklus rauszukommen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass auch in diesem Jahr und vielleicht auch im nächsten Jahr jetzt nicht ein überbordender Spaß meine Arbeit prägen wird. Aber die Vision, die wir haben und die Kolleginnen und Kollegen, die ich habe, die sorgen ja dafür, dass ich ein Ziel habe und darauf arbeiten wir halt hin.
Ich will noch ein bisschen detaillierter in die Zukunft schauen. Lassen Sie uns noch mal in der Gegenwart bleiben. Wie überzeugt man denn Menschen in Zeiten, Sie haben gerade makroökonomisch schwierig gesagt, also in Zeiten, in denen das Geld eben knapp ist und das Fahrrad, das im Keller womöglich noch steht und auch noch ganz gut in Schuss ist, wie überzeugt man denn Menschen in diesen Zeiten davon, sich eben doch ein neues Rad zu kaufen oder das eigene Rad ein bisschen aufzupimpen?
Ja, es gibt ja unterschiedliche Kundengruppen und wir fokussieren uns ganz stark auf die Kundengruppe, die sagt, ich möchte, das traue ich mir auszusprechen, ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was nicht nur aus einer Produkttransaktion besteht, sondern auch aus dem Serviceangebot. Ein E-Bike ist einfach ein sehr servicelastiges Produkt und alle die irgendwo im Internet oder in Honolulu sich während Corona ein E-Bike bestellt haben, die werden jetzt sehen, wie das ist im Gewährleistungsfall, im Schadensfall oder bei einer Reparatur. Das heißt, wir fokussieren uns ganz stark auf die Kundengruppe, die sagt, okay, ich möchte eine langfristige Beziehung zu meinem Fahrradhändler und wenn was kaputt ist, dann möchte ich, dass der das für mich löst. Ich möchte auch eine Ergonomieberatung haben. Ich möchte eine Finanzierungsberatung haben und so weiter.
Also nicht nur Verkauf, sondern Service.
Genau. Mhm. Der zweite Punkt, der aber wichtiger ist, noch als der erste, ist, dass man in dem Thema Bike-Leasing fit ist. Und das Bike-Leasing ist natürlich ein Katalysator, was dafür sorgt, dass Kundengruppen sich mittlerweile E-Bikes leisten können oder auch leisten wollen, durch die Bruttolohnumwandlung, was es früher nicht gegeben hat. Das heißt, wir arbeiten sehr aktiv mit allen Bike-Leasing-Anbietern zusammen. Wir haben ein eigenes Bike-Leasing-Produkt, wir haben einen eigenen B2B-Vertrieb, der Mittelständler berät, weil die Bike-Leasing-Anbieterlandschaft ist extrem heterogen und da gibt es wie überall gute Produkte und nicht so gute Produkte. Das heißt, wir kommen dort als Händler in eine Beratungssituation und das ist einzigartig. Das heißt, wir akquirieren unsere eigenen Accounts und arbeiten dort eben ganz, ganz eng mit dem Bike-Leasing-Unternehmen zusammen. Das ist alles notwendig, um im Moment den Markt so zu stabilisieren, dass man die Mitarbeiter, die das wichtigste Gut sind in unserer Branche, dass man die halten kann, vernünftig bezahlen kann. Und der Markt wird sich weiter konsolidieren. Das heißt, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sich unsere Strategie durchsetzen wird. Also die Mischung aus Beratung, Transaktion, Service, After-Sales-Service. Wir haben viele digitale Angebote, wie zum Beispiel Werkstattterminbuchung in all unseren 60 Läden. Was andere Anbieter gar nicht anbieten können. Also A, weil sie keine Filialstruktur haben, B, weil sie Einzelunternehmer sind, C, haben wir eine Loyalty-Card, die wir unseren Kunden anbieten. Es ist also ein ganzer Strauß an Dingen, die wir anbieten. Und deswegen sind wir auch kein Fahrradhändler, sondern wir sind ein Business. Ja? Und wir sind auch nicht produktverliebt, sondern wir sind kundenverliebt. Das ist einzigartig in unserem Markt, weil sehr, sehr viele Händler kommen ja eher aus dem Produkt. Also ich bin ehemaliger Mountainbike-Fahrer oder ich bin Rennradfahrer und dann muss die Schaltung sein und das. Das ist überhaupt gar nicht meine DNA und auch nicht die DNA von unserem Unternehmen. Wir haben einen Kunden, der Kunde hat einen Bedarf, den kann er meistens gar nicht äußern. Das heißt, diesen Bedarf muss ich mir mit ihm erarbeiten. Wo willst du hinfahren? Was willst du transportieren? Wie willst du es abschließen? Wie willst du deinen Service machen? Bla, bla, bla. Wir zeichnen also mit dem Kunden eine Vision, wie will er sein zukünftiges, ist völlig egal, Fahrrad oder E-Bike nutzen. Dann suchen wir mit ihm gemeinsam das richtige Produkt aus, passen die Ergonomie an und wenn alles gut läuft, dann bieten wir noch einen richtigen Service in der Zukunft an und dann werden wir diesen Kunden einfach über Jahre an uns binden, weil er zufrieden ist, dass er nicht ein Schnäppchen im Discounter übrigens geschossen hat oder dass ein Schnäppchen geschossen hat online, sondern weil er einfach sagt, ich bin zu Fachhändler gegangen und hier habe ich einen Ansprechpartner. Das ist unsere Strategie. Die setzt sich sicherlich in diesem Jahr auch nicht so durch, wie das vielleicht im Jahr irgendwie 21, 22 war. Aber zumindest haben wir sehr, sehr gute, profunde Mittel, um ein positives Betriebsergebnis abzubilden. Wir sind ja veröffentlichungspflichtig, also uns ist auch 23 gelungen, finde ich, eine sehr, sehr gute Handelsspanne zu erarbeiten, obwohl dort der Markt extrem unter Druck stand, weil wir unterm Strich langfristig das viel bessere Angebot haben, als jemand, der jetzt irgendwo, wie gesagt, in Honolulu mit 1.000 Euro Rabatt sich ein E-Bike schießt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Sie haben ja jetzt gerade so unterschiedliche Mechanismen der Kundenbindung beschrieben. Dazu gehört ja auch die Marke womöglich. Bei kleineren Läden aber, die Sie übernehmen und wo eben eine hohe Kundenbindung schon vorhanden ist, belassen Sie es auch schon mal beim Namen des Vorbesitzers und ja, stellen dann eben den einzelnen Laden nicht unter die Gesamtmarke, weil Sie dieses Vertrauen erhalten wollen? Oder was für ein Gedanke steckt dahinter?
Ich hatte ja vorhin schon mal angedeutet, es ist nicht 1 und 0, mein Leben. Mhm. Das heißt, um die Frage ordentlich zu beantworten, möchte ich jetzt nicht eine Überkomplexität aufmachen, aber es ist eine Mischung. Also Punkt 1 ist, es kommt darauf an, zu welchem Zeitpunkt in der Saison wir so einen Laden übernehmen. Man schafft es nicht, so einen Laden in der Hochsaison, wenn ich den übernehme, um zu branden. Punkt 2 ist, es gibt ein Liquiditätsthema. Wenn ich 10 Projekte geplant habe und ich kriege noch eine 11. oder 12. Opportunität, dann würde ich einfach diese 250.000 oder 350.000 Euro, die ich brauche zum Umbranden, würde ich die nicht ausgeben. Der Punkt 3 ist, in unserer ach so schön romantischen Fahrradbranche gibt es ja Lieferanten, die einfach verhindern, dass man eine Übernahme macht, weil sie dann nicht mehr liefern. So, ich würde jetzt nicht im Detail weiter auf dieses Thema eingehen, aber diese romantische Fahrradbranche, die gibt es ja gar nicht. Es gibt Hauen und Stechen und zwar auch mit der Faust ins Gesicht. Mhm. Inklusive zerstochener Reifen, inklusive Bedrohung von also nicht auf der Händlerseite auch, aber das ist nicht so schlimm, aber Bedrohung aus der Wertschöpfungskette mit Erpressungsszenarien. Das bedeutet, es gibt ein Konglomerat an Variablen, was wir uns anschauen und dann entscheiden wir, wann umgebrandet wird. Es wird alles umgebrandet. Was wir aber haben, sind ja zwei Formate. Ich sitze ja immer irgendwie als Lil Jon Biker hier. Wir haben ja noch ein zweites Format, ePedelecs. Das ist unser reines E-Store-Format. Und an irgendeinem Zeitpunkt branden wir alle unsere Läden entweder in ePedelecs oder Lil Jon Bikes.
Und jetzt haben Sie mich aber schon neugierig gemacht. Was für Erpressungsszenarien finden da hinter für uns Verbraucher nicht sichtbaren Kulissen statt? Was meinen Sie damit?
Im Detail muss ich darüber nochmal genau nachdenken, um das richtig zu beantworten. Es ist halt so, unsere Branche, ich muss das abstrakt beantworten und Sie verstehen das auch, unsere Branche ist ja geprägt durch eine sehr starke Lieferantenmacht. Überlegen Sie sich mal, Sie haben einen Laden in Höxter und machen 800.000 Euro Umsatz als Einzelunternehmer. Ihre Mama macht die Buchhaltung, der Schwager ist der Mechaniker und Ihre zwei Söhne sind die Verkäufer und Ihre Tochter hilft der Mama in der Buchhaltung. Das ist der ganz typische Fahrradladen. Und jetzt steht Ihnen gegenüber ein Lieferant, der macht 500 Millionen Euro Umsatz, 1 Milliarde Euro Umsatz oder 2,5 Milliarden Euro Umsatz. Ich glaube, 2,4 ist der größte in Europa, wenn ich mich richtig erinnere. So, welche Verhandlungsmacht haben Sie dem gegenüber?
Null. Keine sonderlich große, ja. Mhm.
Ja, so. Das bedeutet, dass es halt Marktteilnehmer gibt, auch Leasingunternehmen, die halt hohe dreistellige Millionenumsätze machen oder vielleicht sogar Milliardenumsätze, genau kann man das nicht erkennen oder ich erkenne das nicht, die einfach ihre Interessen durchsetzen. Hm. Ob das jetzt schön ist für den Endverbraucher, da habe ich jetzt ein großes Fragezeichen dran. Ob das schön ist für mich, habe ich ein Fragezeichen dran. Ich, und jetzt kommt mein ostdeutsches Gehen, ich bin für freien Wettbewerb. Allerdings als Volkswirt auch nicht für zerstörerischen Wettbewerb. Es macht also keinen Sinn, irgendwie in einer Stadt wie Dresden, wenn sich dort 6 Großflächen in der Prager Straße, das ist unsere Haupteinkaufsstraße, ansiedeln würden. Das macht einfach gar keinen Sinn, auch aus Kundensicht nicht. Mhm. Ja, aber ich bin für freien Wettbewerb. Und deswegen würde ich mir halt auch wünschen, dass wir den in Zukunft erleben. Ich bin mir aber ganz, ganz sicher, also wir haben ganz viele neue Lieferanten aufgenommen in den letzten 2 Jahren, dass wir durch unser Businessmodell und durch die Art und Weise, wie ich das beim Aldi gelernt habe, ein Mann ein Wort, eine Frau auch ein Wort und ein Handschlag drauf, dass wir zum Schluss mit allen Lieferanten, mit denen wir ein positives Verhältnis haben wollen, dass wir das haben werden. Im Moment kann ich sagen, und das sieht man auch, dass wir, was Zahlungsbereitschaft, Liquiditätsmanagement, Bonität und Zuverlässigkeit, also einen exorbitant guten Job machen. Deswegen ist es auch so, dass es Brands gibt, die sich lange schwer getan haben, mit uns zusammenzuarbeiten, mit denen wir im Moment, ach hoppla, warum denn gerade jetzt, eine positive Geschäftsbeziehung aufbauen können. Und da bin ich glücklich darüber, dass wir nach vorne zusammenschauen. Mit der Axel Group oder mit der Pon Holdings arbeiten wir seit 20, 23 Jahren zusammen. Das heißt, ich will gar nicht die Industrie in so eine dunkle Ecke stellen. Das wäre auch nicht fair. Es gibt also ganz tolle Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Es gibt Unternehmungen, die sehr stark Eigeninteressen verfolgen. Wie gesagt, das müssen nicht nur Lieferanten sein. Das kann auch die Leasinglandschaft sein, die eine eigene Strategie haben. Und da muss man sich orientieren. Und wenn alles so schön gemütlich und so schön romantisch und so schön nachbarschaftlich nett wäre, dann wäre unser Markt nicht mehr atomisiert und wäre nicht so prekär, wie er zum Teil ist. Denn wir sind mitten in der Konsolidierung und meine Lieblingsbeispiele ist immer Fitnessstudio oder sie tragen jetzt zufälligerweise eine Brille, auch das Thema Optik. Das sind alles Märkte, die in den 70er, 80ern total atomisiert waren, so wie wir jetzt. Und wenn wir jetzt in den Markt schauen, da kennen Sie Wetter und Schnell, da kennen Sie Vielmann, da kennen Sie Apollo Optik. Und in diesem Prozess sind wir auch und das muss sich jetzt halt alles irgendwie einschwingen. Mhm.
Dann danke ich Ihnen auf alle Fälle, dass Sie uns einen Einblick hinter die Kulissen dieser heterogenen, aber eben auch sehr spannenden Branche gegeben haben. Und wir biegen jetzt hier in die Schlusskurve ein.
Letzte Worte.
Ich habe für Sie mitgebracht ein Zitat, eine Entweder-Oder-Frage und einen Satz, den Sie bitte beenden sollten. Kurz und schmerzlos. Das Zitat kommt vom Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry. Wer nur um Gewinn kämpft, erntet nichts, wofür es sich lohnt zu leben.
Naja, das kommt darauf an, was man als Gewinn interpretiert. Wenn es sich um einen ökonomischen Gewinn handelt, würde ich das zu 100% unterschreiben. Wenn es sich aber um einen Lustgewinn handelt, dann würde ich sagen, naja. Wenn es sich darum handelt, zu sagen, dass man einen Mehrwert stiftet für sich selber, für sein Umfeld, vielleicht sogar für die Gesellschaft, dann macht das schon total Sinn, nach diesem Gewinn zu streben.
Wenn Sie sich entscheiden müssen, sprechen oder zuhören?
Zuhören.
Und der Satz, den Sie bitte vollenden? Inspiration hole ich mir, indem ich
meine 93-jährige Oma anschaue, die im Winter noch jeden Tag Schnee schiebt und im Sommer Blätter harkt und selber Rasen mäht. Weil da kann ich sehen, dass geistige und körperliche Bewegung langfristig fit hält und dass New Work ganz, ganz tolle Ideen hat, die ich als Unternehmer auch extrem gerne aufnehme. Aber ich bleibe bei dem Spruch meiner 93-jährigen Oma, Arbeit ist die wärmste Jacke.
Ein schönes Schlusswort von Ihrer Oma. Ganz herzlichen Dank, Herr Peschke.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wen würden Sie im Chefgespräch gern mal hören? Wen sollten wir einladen? Und was vermissen Sie ansonsten noch in diesem Podcast? Schreiben Sie uns an chefgespräch@vivo.de. Wir sind dankbar für Feedback und wir freuen uns auch, wenn Sie eine positive Bewertung dalassen, wenn Sie bereits rundum glücklich sind mit dem Chefgespräch. Auf bald!
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.